SKM Diskursiv, der Podcast zu Themen mit Streitpotenzial. Gern kontrovers, aber immer konstruktiv.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 2 von SKM Diskursiv. Mein Name ist Birgit Görz. Wir gestalten Diskurs und zwar heute zu diesem Thema. Deutschland steht vor der Ampel in vielerlei Hinsicht. Die Corona-Ampel springt gerade um auf Rot. In Sachen Europa und Migration leuchtet die Warnstufe tiefgelb. Grünes Licht könnte es hingegen geben für eine Aufweichung der Schuldenbremse oder vielleicht doch zurück zu strikter Haushaltsdisziplin und schwarz-roter Null. Das als konservativ geltende Institut der deutschen Wirtschaft rechnet, konservativ geschätzt, in den nächsten 10 Jahren mit einem Investitionsbedarf von 450 Milliarden Euro. Oder anders ausgedrückt, 450.000 mal 1 Million. Eine gewaltige Zahl. Muss der Bund neue Schulden aufnehmen, um die riesigen Investitionen in die Zukunft zu stemmen? Oder ist im Jahr 2022 die Rückkehr zur Schuldenbremse notwendig? Sparen oder investieren auf Pump? Um den besten Weg zu einer Finanzierung der anstehenden Aufgaben, die Deutschland wieder flott machen, streiten wir mit Johannes Steiniger. Er sitzt für die CDU im Bundestag, kommt nicht aus dem Ländle, ist aber trotzdem sehr fürs Sparen. Er ist im Wahlkreis Neustadt-Speyer in der schönen Pfalz direkt wiedergewählt. Im Finanzausschuss setzt er sich für eine faire und generationengerechte Steuerpolitik ein. Schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, schönen guten Tag.
Und am anderen Ende der App, denn wir sitzen uns heute nicht gegenüber, begrüße ich Karl Mühlbach. Der Ökonom ist Gründer von der Initiative Fiscal Future und leitet den stipendiatischen Arbeitskreis Wirtschaft und Finanzen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen, Herr Mühlbach.
Auch von mir, guten Tag.
Herr Mühlbach, was man nicht hören kann, sondern ich jetzt einfach mal in die Welt hinaus posaune. Sie sind hier mit Abstand der Jüngste in der Runde und so gesehen sind Sie rein altersmäßig am nächsten dran an denen, die immer als Begründung für die Schuldenbremse herhalten müssen. Mantraartig heißt es ja immer, wir dürften heute den Kindern und Kindeskindern keine Schulden aufbürden und müssten deshalb strengste Haushaltsdisziplin walten lassen. Sie weisen das aber weit von sich und finden es nachgerade unzulässig, in quasi Ihrem vermeintlichen Interesse pro Schuldenbremse zu argumentieren. Richtig?
Völlig richtig. Was wir als junge Menschen brauchen, sind eher Zukunftsinvestitionen in Bildung, in Klimaschutz, in Digitalisierung. Aber Staatsverschuldung ist nicht das größte Problem, vor dem wir in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten stehen werden.
Sondern?
Das Problem, was wir im Moment gerade riskieren, dadurch, dass wir an der Schuldenbremse festhalten und nicht genug investieren, ist, dass wir es nicht schaffen, die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft, zu einem klimaneutralen Industrieland und einer klimaneutralen Gesellschaft schnell genug schaffen. Wir riskieren, dass wir bei der Digitalisierung noch weiter nach hinten rutschen, als wir es jetzt schon tun. Ich hatte nach dem Abi ein Jahr in Kolumbien gelebt und dort hatte ich fast flächendeckend besseres mobiles Internet als hier in Deutschland. Und auch bei der Bildung oder beim öffentlichen Personennahverkehr müssten wir viel, viel mehr investieren.
Herr Steiniger, Sie argumentieren ebenfalls mit den Interessen künftiger Generationen, kommen aber zu einer völlig anderen Schlussfolgerung, die lautet?
Naja, die lautet, dass sich aus meiner Sicht die Schuldenbremse eigentlich bewährt hat. Sie hat auch gezeigt, dass es ein ziemlich flexibles Instrument ist. Wir haben ja beispielsweise jetzt im vergangenen Jahr eine Aufweichung der Schuldenbremse gehabt in dieser sehr, sehr krisenhaften Corona-Situation. Aber wenn Sie sich beispielsweise mal anschauen, wie Deutschland sowohl seinen Bürgern, aber auch seinen Unternehmen helfen konnte beim Bereich Kurzarbeitergeld, aber auch bei den Corona-Hilfen, dann ist das so ziemlich einmalig in der Welt und hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir uns diese finanziellen Spielräume in den vergangenen Jahren auch ziemlich hart erarbeitet haben, indem wir eben auf die schwarze Null gesetzt haben und nicht mehr ausgegeben haben, als wir eingenommen haben. Es ist ja auch ein bisschen so ein Trugschluss, dass überhaupt nichts investiert werden würde. Also ehrlich gesagt, am Geld scheitert es ja nicht. Es scheitert ja daran, dass wir in vielen Dingen einfach viel zu langsam sind in Deutschland, dass Verfahren zu lange dauern, dass wir nicht die notwendigen Planungskapazitäten haben. Also wenn man sich anschaut, wie viel Geld wurde eigentlich in den Haushalten jeweils zur Verfügung gestellt und was ist dann tatsächlich auch verbaut worden, dann sehen wir einfach, dass da ein riesengroßer Unterschied ist. Und von daher wäre meine These, Es scheitert am Schluss nicht am Geld, sondern an den Verfahren. Da müssen wir besser werden. Da hat die Ampel jetzt auch einiges vor sich. Und es ist natürlich sehr verführerisch für Politik zu sagen, naja, wir weichen dann ein bisschen die Schuldenbremse auf und gehen dann auch noch in andere Wohltaten rein. Also die große Gefahr ist ja, dass man eben nicht nur investiert, sondern dann irgendwelche Wünsche befriedigt, die Leute vielleicht gar nicht haben. Und das wäre meine große Sorge, wenn man so grundsätzlich gegen die Schuldenbremse argumentieren würde.
Einig werden Sie sich ja aber, das höre ich raus, darüber sein, dass die Herausforderungen, vor denen dieses Land steht, nun mal gewaltig sind. Insbesondere die ökologische und digitale Transformation sind nicht zum Nulltarif zu haben. Wie gesagt, schätzt selbst das Institut der Wirtschaft für die nächsten 10 Jahre mit einem Investitionsbedarf von 450 Milliarden Euro. Wo sollen die denn herkommen, Herr Steiniger?
Naja, also ehrlich gesagt, so viel Geld ist es dann am Schluss auch nicht. Wenn Sie es aufs Jahr runterrechnen, sind es dann 40 bis 50 Milliarden. Ich mache Ihnen nur mal ein Beispiel. Ich habe es mir im Vorfeld der Vorbereitung auf den Podcast hier mal rausgesucht. Im letzten Jahr haben wir im Haushalt vorgesehen 218 Milliarden Euro geplante Investitionen. Am Schluss haben wir ausgegeben nur 130 Milliarden, also fast 90 Milliarden weniger als haben wir ausgegeben, also wirklich verbaut, als wir geplant haben. Wenn sich das Thema, Sie haben die Digitalisierung angesprochen, Digitalpakt Schule, da haben wir 6,5 Milliarden Euro als Haushaltsgesetzgeber, als Deutscher Bundestag zur Verfügung gestellt. Bisher abgeflossen sind knapp 900 Millionen. Deswegen, es hängt am Schluss nicht an der Frage, Schuldenbremse, müssen wir noch mehr Schulden aufnehmen? Diese ganzen Kosten waren ja in Haushalten auch schon abgebildet, sondern es geht um die Frage, wie kriegen wir es überhaupt hin, dass dann auch die Kabel verlegt werden, dass die Straßen gebaut werden und dass es eben auch eine Unterstützung des privaten Sektors hin zum klimaneutralen Industrieland gibt. Und das sind eher die Punkte, an die wir rangehen müssen. Das heißt Entbürokratisierung, Verschlankung auch von Planungsverfahren. Also dass nicht während eines Infrastrukturprojektes sämtliche NGOs oder andere Bürgerinitiativen dann Projekte auch über Jahre und Jahrzehnte blockieren, sondern wenn einmal entschieden wird, dann soll aus meiner Sicht einmal dann auch geklagt werden dürfen, aber dann muss auch gebaut werden. Und wir müssen endlich auch mal dahin kommen, das ist mir jetzt als Bundestagsabgeordneter besonders wichtig, dass jede Ebene in unserem Föderalismus auch ihren Aufgaben gerecht wird. Also der Deutsche Bundestag hat sich in den letzten Jahren ganz viel auch um Dinge gekümmert, für die er eigentlich nicht zuständig ist, wie beispielsweise das Thema Bildung, das Thema sozialer Wohnungsbau und auch einige andere Punkte der öffentlichen Daseinsvorsorge. Da fände ich es gut, wenn die Bundesländer ihrer Verantwortung gerecht werden würden, sich da ordentlich engagieren. Und dann hätte auch der Bund noch sehr viel mehr Spielräume, um die Herausforderungen, die Sie angesprochen haben, dann auch zu begegnen.
Herr Steiniger, mit Verlaub, Sie klingen jetzt aber so ein bisschen wie ein FDP-Politiker, der sagt, Bürokratisierungsabbau jetzt.
Ja, so kann man natürlich ehrlich gesagt jetzt immer argumentieren, aber es gab ja verschiedene Planungsbeschleunigungsgesetze, die wir auch in den letzten 3, 4 Jahren auf den Weg gebracht haben. Da ist es ehrlich gesagt eher an dem, also in der Frage zum Beispiel, wie oft dürfen welche Verbände gegen bestimmte Infrastrukturprojekte klagen oder nicht, haben wir ganz andere Vorstellungen in den letzten Jahren gehabt als unser Koalitionspartner. Also wir hätten uns schon vorstellen können, diese Verfahren massiv zu beschleunigen. Und jetzt haben wir natürlich mittlerweile auch das Problem, dass wir in einem Föderalismus sind, der sich ein Stück weit auch blockiert. Ich mache es Ihnen als Beispiel. Beim Thema Straßenbau, Infrastrukturbau, ist der Bund derjenige, der über den Bundeshaushalt das Geld zur Verfügung stellt, für Bundesstraßen oder Autobahnen beispielsweise. Aber geplant werden die Dinger in den Bundesländern. So, in meinem Bundesland Rheinland-Pfalz gibt es dann den Landesbetrieb Mobilität, der völlig unterfinanziert ist vom Land Rheinland-Pfalz, wo viel zu wenig Personal vor Ort ist, was dazu führt, dass diese Straßen richtig lange dauern, bis sie überhaupt mal geplant werden können, bis sie überhaupt mal in Planfeststellungsverfahren reinkommen. Und das führt dann dazu, dass das Geld, und das ist wirklich sehr, sehr viel Geld, das sind viele Milliarden, die zur Verfügung gestellt werden, einfach nicht verbaut werden können. So, und deswegen habe ich mich schon in den letzten Jahren sehr dafür eingesetzt, dass wir da schneller werden. Nicht nur, weil ich die Projekte ja direkt bei mir vor der Haustür auch in meinem Wahlkreis sehe, wie lange die dann auch dauern und die Menschen da auch kein Verständnis dafür haben. Aber nochmal, das Ganze liegt nicht am Geld, sondern es liegt daran, dass wir zu langsam sind.
Herr Mühlbach, sehen Sie das genauso, dass es überhaupt nicht am Geld mangelt, sondern an der überbordenden Bürokratie, die wir haben? Und dass somit dann die ganze Debatte über die Schuldenbremse eine Scheindebatte ist? Würden Sie das auch so sehen? Ich denke, Sie sehen es anders, Herr Mühlbach.
Ich sehe das komplett anders. Herr Steiniger hat natürlich recht, wenn er davon spricht, dass Geld teilweise nicht abfließt. Und nur damit Geld zur Verfügung zu stellen, damit werden die Probleme auch nicht gelöst. Es ist aber auch ein bisschen die Frage, was die Erwartungen sind. Also wenn der Staat 10 Jahre lang von der Substanz lebt, nicht investiert, nicht in Instandhaltung investiert, dann werden private Firmen, dann wird der Bausektor, dann werden dort auch Kapazitäten reduziert zum Beispiel. Und die Vorstellung, dass wir dann für 2 Jahre mehr Geld zur Verfügung stellen und dann kann das auf einmal alles abfließen, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Also man muss schon über einen längeren Zeitraum, muss der Staat Investitionen ankündigen, Geld zur Verfügung stellen, damit zum Beispiel im Bausektor dann Kapazitäten erweitert werden können. Eine andere Frage ist ein bisschen die des Bürokratieabbaus. Ich bin völlig bei Ihnen, Herr Steiniger, wir brauchen eine moderne, wir brauchen eine leistungsfähige und digitale Verwaltung. Und ein Punkt, Investitionen zu beschleunigen, ein wichtiger Punkt, ist definitiv Bürokratie abzubauen. Allerdings muss zum einen das Geld auch da sein. Und woran es oft scheitert vor Ort, das ist, dass dann zum Beispiel die entsprechenden Planungsämter und Stellen nicht genug Kapazitäten haben oder dass die Ausstattung, die digitale Ausstattung dort nicht weit genug ist. Ich habe selber mal im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ich glaube, jeder, der das getan hat, weiß, wie es um die digitale Ausstattung vor Ort steht und wie viel quasi man gewinnen könnte, wenn man dort auch in die öffentliche Verwaltung, in die Kapazitäten und in die digitale Ausstattung investiert.
Also das heißt, wir brauchen, da sind Sie auf jeden Fall beide d'accord, natürlich einen Bürokratieabbau und wir brauchen einfach eine Beschleunigung der Verfahren, damit eben auch Investitionen und Innovationen getätigt werden können. Ich möchte aber trotzdem nochmal zurück, wie wir denn jetzt mit dem Thema Schuldenbremse umgehen. Der Wirtschaftsforscher Michael Hüter hat Ende 2020 eine negative Bilanz gezogen. Und wir wissen, das Institut der Wirtschaft ist ja nun eher ein ich nenne es einfach mal so in Anführungszeichen konservatives Institut. Herr Hüter hat geschrieben, ich zitiere jetzt mal, Deutschland leide heute durch die strengen fiskalischen Regeln an zu geringen Investitionen, etwa bei der öffentlichen Infrastruktur oder bei der Transformation im Zuge der Digitalisierung und des Klimawandels. Außerdem hätte die Schuldenbremse verhindert, dass Deutschland die zwischenzeitlich niedrigen und teilweise negativen Zinssätze und das dadurch entstandene sogenannte Free Lunch ausnutzen konnte. Also Free Lunch versuche ich jetzt mal Platz
ein bisschen. There is no Free Lunch.
Bitte?
There is no Free Lunch heißt es doch so schön.
Ja, genau. There is no Free Lunch. Ich würde gerne einfach kurz sagen, also Free Lunch übersetze ich mal für alle die es nicht kennen, quasi ein Schluck aus der Pulle, ohne dass man dafür bezahlen muss oder das freie Mittagessen. Also sprich einfach Geld, das man mitnehmen kann, das aber eigentlich gar nicht dann auf der Schuldenseite zu Buche schlägt. Habe ich das jetzt ungefähr richtig erklärt an Sie beide? Können Sie das unterschreiben so? Passt so.
Also ehrlich gesagt, ich kann das nicht unterschreiben.
Nein, die Erklärung des Free Lunch. So, also, das ist das eine. Mir ging es jetzt eben darum, hat Herr Hüter recht, dass wir hier viel zu geringe Investitionen tätigen und einfach abgehangen werden und mit der Transformation von Digitalisierung und Klimawandel nicht klarkommen und eben dieses Free Lunch, das uns die niedrigen Zinsen schenken, einfach nicht mitnehmen? Herr Steiniger, hat Herr Hüter recht oder nicht?
Also aus meiner Sicht hat er nicht recht, weil Herr Hüter soll sich halt mal den Haushalt des Deutschen Bundestages anschauen und soll sich anschauen, was haben wir geplant an Ausgaben und was ist dann tatsächlich auch abgeflossen. Ich will das einfach nochmal sagen, die Digitalpakt Schule, 6,5 Milliarden Euro geplant für die Modernisierung von Schulen, 850 Millionen, also irgendwie 15-20%, abgeflossen. Breitbandausbau in den letzten 5 Jahren, 11 Milliarden Euro geplant, zur Verfügung gestellt, 570 Millionen Euro wurden verbuddelt. Also deswegen würde ich mal so diese erste These, es würde sozusagen zu wenig Geld bereitstehen, um zu Investitionen zu kommen. Diese These, der würde ich mich nicht anschließen. Und der zweite Punkt zum Free Lunch. Da ist, glaube ich, auch ein Missverständnis da. Also wenn Sie Geld aufnehmen und dafür Negativzinsen zahlen, ja, dann kriegen Sie ein bisschen was zurück. Aber das, was Sie aufgenommen haben, wird ja trotzdem zusätzlich als Schulden dann zum Schuldenberg dazugehören und wird, ist beim Staat ein bisschen anders, wird gleich der Herr Mühlbach sagen, als bei der Privatperson. Also das wird nicht ganz getilgt bei Staaten. Aber natürlich wird so sein, dass wenn in Zukunft die Zinsen auch mal wieder steigen, das natürlich enorme Auswirkungen auch dann auf die Spielräume eines Staates hat, ne? Also je höher dann der Schuldenberg ist, dann tut jedes 10% Zinsanstieg natürlich sehr, sehr weh und wird dann auch weniger dafür zur Verfügung stehen, dass man beispielsweise in Rente und soziale Themen entsprechend finanzieren kann.
Herr Mühlbach, was sagen Sie zu den beiden Thesen von Herrn Hüther? Einmal die strengen fiskalischen Regeln hemmen Investitionen und zweitens, wir haben im Grunde das Free Lunch nicht genutzt.
Ich würde beiden Thesen von Herrn Hüther entschieden zustimmen. Herr Steiniger, Sie betonen ja immer wieder, dass das Geld nicht abfließt. Da würde ich vielleicht an Sie auch die Frage richten, wir sind uns ja einig, dass es Probleme gibt, die wir angehen müssen, dass es Investitionsbedarfe gibt, sonst wäre dieses Geld ja nicht zur Verfügung gestellt worden. Aber dann müssen wir doch dafür sorgen, dass das Geld auch an die richtigen Stellen fließt. Aber einfach nur zu sagen, das Geld fließt im Moment gerade nicht ab und deshalb können wir die Probleme nicht lösen, das wäre mir nicht genug. Und in alle Schätzungen sagen, dass wir viel Geld brauchen, um diese Probleme lösen. Deshalb bin ich klar dafür, dass wir sagen, wir stellen dieses Geld zur Verfügung und sorgen zusätzlich dafür, dass es an die richtigen Stellen fließt. Zu dem Free Lunch. Sie haben das schon völlig richtig vorhergesagt, Herr Steiniger. Staatsschulden sind was fundamental anderes als private Schulden. Wenn ich selber jetzt mir ein Haus kaufe, einen Kredit dafür aufnehme, dann möchte ich den Kredit zurückgezahlt haben, bis ich in Rente gehe, weil ich dann niedrigeres Einkommen erwirtschafte. Bei dem Staat ist das nicht so. Wenn der jetzt eine Staatsanleihe in Höhe von 10 Milliarden Euro zurückzahlt, dann gibt er einfach eine neue Anleihe aus und überwälzt die Schulden. Und quasi den Schuldenhügel in der Höhe abzubauen, das ist nicht nur überflüssig, sondern gleichzeitig gefährlich. Ökonomen gehen da, oder eine gängige Definition von Nachhaltigkeit ist, dass die Schulden im Vergleich zur Wirtschaftskraft gleich groß bleiben sollen. Und wenn die Wirtschaft jetzt wächst, dann muss auch der Schuldenhügel, dann muss auch die absolute Höhe der Schulden wachsen. Das heißt, für nachhaltiges Schuldenmanagement im klassischen ökonomischen Sinne ist es auch sinnvoll, jedes Jahr neue Schulden zu machen. Und ja, Sie haben völlig recht, es gibt ein gewisses Risiko, dass Zinsen in Zukunft steigen. Jetzt ist es aber so, die Bundesrepublik kann im Moment eine 30-jährige Staatsanleihe quasi ohne jegliche Zinskosten ausgeben. Das heißt, wir hätten 30 Jahre Zeit, um mit diesem Geld zu investieren. Und dass, wenn die Zinsen in ferner Zukunft steigen, wo jetzt die meisten ÖkonomInnen auch nicht von ausgehen, dann hätten wir immer noch sehr, sehr viel Zeit darauf zu reagieren. Aber auch, dass halt die Investitionen getätigt werden und sich schon die Rendite dieser Investitionen auszahlt, die dann wieder zu einem höheren Wirtschaftswachstum, zu höheren Steuereinnahmen und auch zu finanzpolitischer Nachhaltigkeit führen.
Jetzt muss man ja sagen, wenn ich mir aktuell die Situation anschaue, ist es so, dass die Pandemie im Grunde genommen die schwarze Null ja auf dem Gewissen hat. 2020 und 2021 ist die Schuldenbremse ausgesetzt, so wie es das Grundgesetz für Notlagen vorsieht. Was machen wir denn 2022 oder wann könnten wir denn Ihrer Meinung nach, Herr Steiniger, wieder zurückkehren? Sollten wir zurückkehren zur schwarzen Null?
Also aus meiner Sicht so schnell wie möglich. Ob das im Jahr 2022 der Fall sein wird, kann ich Ihnen nicht seriös sagen, weil ehrlich gesagt, so wie ja die künftige Ampelregierung jetzt offensichtlich mit der Corona-Krise umgeht, also dass man jetzt erstmal die epidemische Lage auslaufen lässt, dort aus meiner Sicht auch ehrlich gesagt ein wirklich falsches Zeichen setzt, wird es wahrscheinlich, das ist meine Prognose, eher dazu führen, dass die Corona-Situation im Jahr 2021, 2022 im Winter schlimmer sein wird als im vergangenen Jahr und es durchaus eventuell notwendig sein wird, dann auch noch einmal Hilfsmaßnahmen zu machen. Von daher kann das Ihnen heute keiner seriös sagen, aber ich werbe schon dafür, dass wir sehr schnell wieder dann zu dieser Richtschnur der Schuldenbremse zurückkehren. Das ist ja am Schluss auch ein Stück weit ein psychologisches Moment für die Politik, weil natürlich Politik dazu neigt, eben nicht nur in Investitionen zu denken, das ist ja das, über was wir die letzten 20 Minuten diskutiert haben, sondern im Zweifel auch politische Probleme innerhalb einer Koalition im Zweifel mal mit Geld zuzuschütten. Dann kriegt jeder der Partner ein paar Milliarden für so ein Lieblingsprojekt. Also der eine darf den Soli komplett abschaffen und die anderen kriegen irgendwie eine Kindergrundsicherung oder ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also ich habe schon die Sorge, dass, also die grundsätzliche Sorge, dass wenn wir nicht zurückkehren zur Schuldenbremse, dass ein Stück weit auch die Disziplin sich wirklich auf die wichtigen Dinge auch zu konzentrieren und diese zu priorisieren, dass die ein Stück weit nachlässt.
Also das heißt, bei Ihnen kommt so ein bisschen durch, wehret den Anfängen.
Ja, ich meine, Politik ist absolut. Und am Schluss braucht man eben auch für die nächste Krise, von der wir nicht wissen, wann kommt sie, welcher Art wird sie sein und was wird sie kosten, brauchen wir auch wieder Spielräume. Und natürlich stimmt es, wenn ich heute eine 30-jährige Anleihe entsprechend zeichne, dann gilt das sozusagen 30 Jahre, aber die verkonsumiere ich dann ja auch im aktuellen Jahr, weil die dann entsprechend eingeplant wird. Das ist natürlich dann für die Folgejahre nicht mehr. Und natürlich ist es so, dass wenn irgendwann Zinsen ansteigen werden, die natürlich dann auf den gesamten Schuldenberg in Anführungszeichen berechnet werden. Und von daher bin ich der Auffassung, wir müssen da entsprechend zurückkommen. Und ich meine, bei allem waren wir uns jetzt, glaube ich beide, Annegret Mühlbach auch und ich, dass wir eben sagen, wenn wo investiert wird, dann bitte dort, wo der Hebel am größten ist. Und das ist beispielsweise im Personalbereich, in den Planungs- und Genehmigungsbehörden, weil das im Grunde genommen der Engpass ist, an dem es halt eben scheitert, dass die gesamte Kohle, die zur Verfügung gestellt wird, einfach nicht verbaut wird.
Auf der anderen Seite, Sie sagten gerade, Herr Steiniger, wenn die Krise mal vorüber ist, was ja hoffentlich irgendwann ist, aber dann steht ja, Herr Mühlbach, eigentlich schon die nächste Krise vor der Tür, nämlich der Klimawandel. Macht es da nicht Sinn, die Schuldenbremse flexibler zu handhaben, um da einfach im Vorhinein zu investieren, als dann hinterher, was wir in diesem Jahr gesehen haben, für teuer Geld die Folgen des Klimawandels zu finanzieren? Also sollten wir nicht den Geldhahn aufdrehen, um proaktiv mehr zu tun, um den Klimawandel und seine Folgen abzumildern?
Sie haben völlig recht. Jedes Jahr, in dem wir in Deutschland zu wenig investieren in eine Transformation der Gesellschaft hin zu einem klimaneutralen Industrieland, ist ein Jahr, was uns teuer zu stehen kommt. Und wir sollten das Geld in die Hand nehmen für jede Investition, die sich lohnt. Ich würde gerne noch einmal darauf zu sprechen kommen in dem Kontext, inwiefern wir zur Schuldenregel und zur Schuldenbremse zurückkehren sollten. Die jetzige Schuldenbremse bietet nicht genug Spielraum, um die notwendigen Investitionen, eine konservative Schätzung, wie gesagt, kommt von Herrn Hüter und dem Institut der Deutschen Wirtschaft und dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, um diese ganzen Investitionen zu stemmen. Ich bin auch dafür, also ich bin auch der Meinung, dass es kein Free Lunch gibt, aber vielleicht ein sehr kostengünstiges. Und natürlich sollten wir Staatsverschuldung im richtigen Maße quasi aufnehmen und handhaben, aber wir sollten zu einer besseren Schuldenregel zurückkehren, als es sie jetzt gibt. Und wir sollten auch diese Gelegenheit nutzen, dass wir gesehen haben, oder die Gelegenheit der Corona-Pandemie, dass wir die Schuldenbremse anpassen, weil die Kosten von Schulden gerade jetzt auch in der Niedrigzinsphase enorm unterschätzt werden. Und ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, Sie haben, Herr Steiniger, angesprochen, dass innerhalb der Schuldenbremse dann die Politik Ausgaben priorisieren muss. Es gibt keine Evidenz oder keine Forschung, die wirklich belegt. Ich kenne die Theorie, die sagt, gut, wenn die Ausgaben begrenzt sind, dann macht man nur die Ausgaben, die sich am meisten lohnen. Aber wenn man jetzt in die politische Realität schaut, dann war es unter den Jahren der Schuldenbremse eben nicht so, dass dann nur investiert wurde und zum Beispiel wenig verkonsumiert, sondern was am Ende runterfällt, sind die Investitionen, weil man das am Anfang und kurzfristig eben nicht merkt. Also diesen Mythos, dass eine Schuldenbremse zu insgesamt besseren Ausgaben fällt, dem möchte ich ganz entschieden widersprechen.
Wir haben jetzt eindeutig rausgehört bei Ihnen, dass Sie beide großen Innovationsbedarf sehen, dass Sie auch beide Bedarf sehen für Abbau von Bürokratie. Aber Sie sind sich im Grunde uneinig, was den Weg dorthin geht. Ich würde jetzt gerne auf eine Schlussrunde einbiegen und jeden von Ihnen auffordern, ein kleines Plädoyer zu halten. Und das kann 3 Sekunden sein, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, da sind wir ganz flexibel. Und zwar, was brauchen wir jetzt? Wir fangen an mit Ihnen, Herr Steiniger.
Ja, ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden mit die herausforderndsten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mit vielen Themen, Klimawandel, Digitalisierung, aber auch die Frage, wie wir uns insgesamt in der Welt aufstellen gegenüber Partnern wie China, Russland, Amerika und anderen. Und deswegen brauchen wir einen größeren Schwung und eine neue Dynamik. Das hat was damit zu tun, wie wir beispielsweise beim Thema Bürokratie schneller und schlanker werden. Wir müssen Planungen und Verfahren massiv beschleunigen und dann die Gelder, die zur Verfügung stehen, dann auch in den richtigen Prioritäten ausgeben, nämlich in nicht die konsumtiven Ausgaben, sondern in die investiven. Wir müssen investieren in Verkehrsinfrastruktur, in digitale Infrastruktur, aber auch natürlich in den Bereich der Bildung. Und ich bin der festen Auffassung, dass wenn wir diese ganzen Hürden, die da so im Weg rumstehen, wenn wir die wegräumen, dann wird uns auffallen, dass es am Schluss gar nicht die Schuldenbremse ist, die da die größte Hürde darstellt, sondern eben viele andere Dinge. Und dass sehr viel Geld heute schon zur Verfügung steht, dass, wenn es richtig ausgegeben wird, dann auch dazu führt, dass wir die nächsten 10 herausfordernden Jahre gut bestehen können.
Danke, Herr Mühlbach. Jetzt sind Sie dran. Wir brauchen jetzt was?
Ich stimme Herr Steiniger zu, dass wir eine neue Dynamik brauchen und dass wir Modernisierung brauchen, und das tun wir dringend. Wir brauchen allerdings auch Geld, um das Ganze zu finanzieren und zu ermöglichen. Also wir haben ja viel darüber geredet, dass Geld aktuell nicht abfließt, woran das liegt, wo die Hürden sind. Und ja, es gibt diese Hemmnisse, aber die können eben nicht abgebaut werden, wenn wir sagen, oh, das Geld ist bisher nicht abgeflossen, deshalb stellen wir kein neues zur Verfügung, sondern wir brauchen auch Planungssicherheit für private Investoren, weil private Investitionen sind das A und O, um zum Beispiel Klimaschutz zu gewährleisten, dass der Staat mit staatlichen Investitionen eine moderne Infrastruktur, eine leistungsfähige Infrastruktur, eine digitale Verwaltung zur Verfügung stellt und somit mit staatlichen Investitionen die Grundlage für weitere Investitionen schafft.
Ich halte mal bis hierhin fest, also Sie sind beide der Meinung, wir brauchen mehr Dynamik, und der eine sagt, die Schuldenbremse stört, und der andere sagt, die Schuldenbremse stört nicht. Ich finde das sehr interessant, jetzt zu beobachten, wohin die Debatte sich entwickelt. Ich bedanke mich sehr für diesen kurzweiligen Diskurs voller Anregungen und Perspektiven. Mir hat es größten Spaß gemacht und ich hoffe, Ihnen auch.
Ja, herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Und bei Ihnen, Herr Mühlbach?
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank.
Wunderbar. Ich hoffe natürlich auch, dass unser Podcast bei den Zuhörerinnen und Zuhörern aufgefallen stößt und für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Kommentieren Sie unseren Podcast, liken Sie ihn und empfehlen ihn weiter, wenn Sie mögen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute und auf bald.
SKM Diskursiv, der Podcast zu Themen mit Streitpotenzial. Gern kontrovers, aber immer konstruktiv.